Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Jong-an kreuz und quer durch Korea, unter anderem über das Interesse von Elektronikkonzernen am Geschäft mit Modulhäusern. Sie hören außerdem Korea hautnah, Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Schritte zur Wiedervereinigung. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Lee reist in die USA und nach Südamerika. Industrieminister reist für Diskussion über Investitionen in die USA. Südkorea hält Schiff wegen Verstoß gegen Nordkorea-Sanktionen fest. Präsident Lee Jae-myung wird vom 24. Juli bis zum 3. August die USA und 3 Länder Südamerikas besuchen. Das gab das Präsidialamt am Mittwoch bekannt. Am 24. und 25. Juli wird Präsident Lee in San Francisco mit den CEOs von Nvidia, OpenAI, Anthropic und Broadcom sowie weiteren Vertretern der KI-Branche zusammentreffen, um über Investitionen und Kooperationen im Bereich der künstlichen Intelligenz zu beraten. Auf dem San Francisco AI Summit wird er gemeinsam mit führenden Unternehmern aus dem In- und Ausland über die Vision der 3 Megaprojekte Südkoreas sprechen. Anschließend reist Präsident Lee vom 26. bis 29. Juli nach Brasilien, vom 29. bis 30. Juli nach Chile und vom 30. Juli bis zum 1. August nach Argentinien, wo Gespräche mit den Staats- und Regierungschefs der jeweiligen Länder geplant sind. Industrieminister Kim Jong-un ist am Mittwoch nach Washington abgereist, um mit US-Kollegen über Investitionen und Zölle zu sprechen. Kim wird sich mit US-Handelsminister Howard Lutnick treffen, um über Südkoreas strategische Investitionen in den USA zu sprechen. Besprochen werden auch Angelegenheiten im Zusammenhang mit US-Zöllen nach Abschnitt 301 des Handelsgesetzes, die den bis zum 24. Juli geltenden globalen Zoll ersetzen sollen. Kim erklärte, dass Seoul mit dem Besuch die Ausrichtung seiner Investitionsprojekte in den USA weiter konkretisieren werde. Es wird als sehr wahrscheinlich betrachtet, dass das erste Investitionsprojekt in den USA den Energiesektor betreffen wird. In der Branche ist von Atomkraftwerken, kleinen modularen Reaktoren, Übertragungs- und Verteilungsnetzen sowie LNG-Kraftwerken als Kandidaten für das erste Projekt die Rede. Die südkoreanische Regierung hält ein Schiff fest, das gegen Nordkorea-Sanktionen des UN-Sicherheitsrats verstoßen hat. Nach Angaben des Außenministeriums am Mittwoch lief das Schiff, die Prada, im März in den Hafen von Pyeongtaek in Südkorea ein. Es hätten Informationen vorgelegen, dass die Prada früher an Aktivitäten beteiligt gewesen sei, mit denen gegen Sanktionsresolutionen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea verstoßen wurde. Aufgrund dieser Informationen hätten die zuständigen Behörden eine gemeinsame Untersuchung zu dem Schiff durchgeführt, erklärte ein Beamter des Außenministeriums. Dem US-Sender Voice of America zufolge wurde das Schiff, das auch als Sophia bekannt ist, in einer im Mai veröffentlichten gemeinsamen Erklärung von Südkorea, den USA, Japan, der Europäischen Union, Großbritannien, Australien und weiteren Ländern erwähnt. Darin hatten sie die Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen gefordert. Laut dem Sender war auf Satellitenaufnahmen zu sehen, dass im September und Dezember 2024 im nordkoreanischen Hafen von Nampo Kohle auf das Schiff geladen wurde. Seouls Oberbürgermeister Oh Se-hun ist wegen der Verletzung des Gesetzes zu politischen Fonds verurteilt worden, was zum Verlust seines Amtes führen kann. Das Bezirksgericht Seoul Zentral verurteilte Oh am Mittwoch zu einer Geldstrafe von 10 Millionen Won oder 6.760 Dollar. Er wurde wegen des Vorwurfs angeklagt, vor der Nachwahl zum Bürgermeisteramt in Seoul im April 2021 von Machtmakler Myung Tae-gyun insgesamt 10-mal Umfrageergebnisse bereitgestellt bekommen zu haben. Er habe einen langjährigen Sponsor die Kosten hierfür in Höhe von 33 Millionen Won oder 22.300 Dollar zahlen lassen. Sollte das Urteil endgültig feststehen, verliert Oh nach dem Wahlgesetz seinen Bürgermeisterposten. Oh kündigt unterdessen an, in Berufung gehen zu wollen. Das südkoreanische Außenministerium hat das Internationale Komitee vom Roten Kreuz um die Zusammenarbeit wegen der nordkoreanischen Kriegsgefangenen in der Ukraine gebeten. Die entsprechende Äußerung machte die zweite Vizeaußenministerin Kim Jin-ha bei einem Treffen mit dem IKRK-Generaldirektor Pierre Krähenbühl am Dienstag in Seoul. Kim und Krähenbühl sprachen über Möglichkeiten zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Südkorea und dem IKRK bei der Bewältigung humanitärer Krisen. Die Vizeaußenministerin sagte dabei, dass es sich bei den in der Ukraine gefangenen nordkoreanischen Soldaten um Staatsangehörige der Republik Korea nach deren Verfassung handle. Sollten sie nach Südkorea kommen wollen, werde Seoul sie alle aufnehmen. Sie bat das IKRK um eine tatkräftige Zusammenarbeit, damit der freie Wille der Soldaten gemäß dem völkerrechtlichen Grundsatz der Nichtzurückweisung geachtet werden kann. Der Handel zwischen Nordkorea und China ist in der ersten Jahreshälfte 2026 auf den höchsten Stand seit 2017 gestiegen. Der US-Sender Voice of America wertete Handelsdaten der chinesischen Zollverwaltung von Januar und Juni dieses Jahres aus. Dies habe ergeben, dass sich das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern in dem Zeitraum auf etwa 1,5 Milliarden Dollar belaufen habe, berichtete der Sender am Dienstag. Das stellt ein Wachstum von 19,6% verglichen mit dem Volumen im Vorjahreszeitraum von 1,26 Milliarden Dollar dar. Der Handel zwischen beiden Ländern hat im ersten Halbjahr 2017 2,55 Milliarden Dollar betragen. Im Jahr 2018, nach dem Inkrafttreten von Sanktionen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea, wurde ein drastischer Rückgang auf 1,1 Milliarden Dollar verbucht. Als Folge von Nordkoreas Grenzschließung aufgrund der Corona-Pandemie schrumpfte der Handel im ersten Halbjahr 2021 auf 65,7 Millionen Dollar. Seitdem hat er sich stetig erholt. Nordkorea importierte Waren im Wert von 1,18 Milliarden Dollar aus China. Das entspricht einem Anstieg von 12,7% gegenüber dem Vorjahr. Die nordkoreanischen Ausfuhren ins Nachbarland legten in dem Zeitraum um 54,1% zum Vorjahr auf 324 Millionen Dollar zu. Das Handelsdefizit Nordkoreas mit China stieg um 2,2% zum Vorjahr auf etwa 850 Millionen Dollar. Die USA haben ihr Reiseverbot für Nordkorea um ein weiteres Jahr verlängert. Das US-Außenministerium gab am Montag im Amtsblatt bekannt, dass das Verbot bis zum 31. August 2027 in Kraft bleibe. Das Ressort habe festgestellt, dass für US-Bürger und Staatsangehörige weiterhin ein ernstes Risiko einer Festnahme und langfristigen Inhaftierung bestehe. Das stelle eine unmittelbare Gefahr für ihre physische Sicherheit dar, hieß es zur Begründung. Das US-Außenministerium hat im September 2017 nach dem Tod des amerikanischen Studenten Otto Warmbier ein Reiseverbot für Nordkorea verhängt. Das Verbot wurde seitdem jährlich um ein Jahr verlängert. Der Anteil der Wertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes am realen Bruttoinlandsprodukt Südkoreas ist im vergangenen Jahr auf den höchsten Stand in den letzten 10 Jahren gestiegen. Nach Angaben des Haushaltsbüros der Nationalversammlung am Mittwoch wuchs die reale Wertschöpfung des produzierenden Gewerbes im letzten Jahr um 2,3% zum Vorjahr und erreichte einen Anteil von 27,2% am BIP. Das stellt den höchsten Wert unter den von dem Büro erfassten Daten in den letzten 10 Jahren dar. Computer, elektronische und optische Geräte machten letztes Jahr mit 37,4% den größten Anteil in dem Gewerbe aus. Demgegenüber gingen die Anteile der traditionellen Fertigungsbranchen wie Transportausrüstung, Maschinen und Ausrüstung sowie chemische Produkte zurück bzw. blieben auf einem ähnlichen Niveau. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Kang Kyung-ha begrüßt Sie ganz herzlich zur Mittwochsausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Im ersten Beitrag geht es heute darum, dass die großen Elektronikkonzerne in Korea sich verstärkt auf dem Markt für Modulhäuser engagieren, um der sinkenden Nachfrage nach Haushaltsgeräten entgegenzuwirken. Denn Modulhäuser können bereits während der Fertigung mit intelligenten Haushaltsgeräten, Sensoren und IoT-Systemen ausgestattet werden. Weiter hören Sie Korea hautnah. Im dritten Teil geht es um Daten, aus denen hervorgeht, dass die Zahl der Frauen, die ohne Beruf als Studentin oder Hausfrau heiraten, rückläufig ist. Eine Ehe einzugehen, ohne berufstätig zu sein, kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen. Zum Schluss hören Sie die Nachrichten zum Unterhaltungsbereich mit Sebastian Ratzer. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. George singt Boat. Der smarte Kühlschrank empfiehlt zur Mahlzeit einen passenden Wein. Die KI-Türkamera erkennt Eindringlinge und schlägt Alarm. Wenn niemand zu Hause ist, fährt der Roboterstaubsauger durch das ganze Haus, erkennt Auffälligkeiten, bevor größere Schäden entstehen. Die KI reguliert von selbst Temperatur und Luftfeuchtigkeit und hält das Zimmer in einem angenehmen Zustand. Sämtliche Haushaltsgeräte im Haus sind mit der Smartphone-Plattform von Samsung SmartThings verbunden. Samsung Electronics hat in nur einer Woche einen modularen KI-Home-Showroom realisiert, der all diese Funktionen vereint. Die Modulbauweise bezeichnet ein Bauverfahren, bei dem mehr als 70% der wichtigsten Bauteile im Werk vorgefertigt und anschließend vor Ort wie Lego-Steine montiert werden. Südkoreanische Unternehmen engagieren sich verstärkt im Markt für Modulbau. Samsung brachte am 18. Juli zunächst das mit erweiterten KI-Funktionen ausgestattete Samsung KI Modular Home auf den Markt und präsentierte am 24. Juli anschließend den Showroom KI Modular Home. Samsung hat ein Wohnhaus, das ein auf modulare Holzhäuser spezialisiertes Unternehmen errichtet hatte, mit KI-Haushaltsgeräten ausgestattet. Damit wurden Unbequemlichkeiten aus dem Weg geräumt, die dadurch entstehen, wenn das Internet der Dinge im Wohnhaus angewendet wird und dann jedes Haushaltsgerät extra mit der Smartphone-Plattform von Samsung SmartThings verbunden wird. Samsung Electronics plant das modulare Wohnhaus als Ausgangspunkt, Apartments, Mehrfamilienhäuser und Einfamilienhäuser mit dem KI-Home-Service auszustatten. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen vor, innerhalb von 3 Jahren 30.000 Modulhäuser zu verkaufen. Der Elektronikkonzern LG Electronics ist 2024 in den Modulbaumarkt eingestiegen. Seitdem erweitert LG sein Geschäft in diesem Bereich und stellt dabei seine Marke für Modulhäuser Smart Cottage in den Vordergrund. Mit seiner Smart Home Plattform für Haushaltsgeräte Thank You App werden KI-fundierte Haushaltsgeräte gesteuert. Im Juni letzten Jahres veranstaltete das Unternehmen eine Open House Tour. Das Unternehmen wirbt gezielt um Kunden im B2C-Geschäft, also im Business-to-Consumer-Geschäft. Im Oktober vergangenen Jahres wurde die Produktpalette mit neuen Modulen für die Wohnungsgrößen 8 und 16 Pyeong, also bis etwa 53 Quadratmeter, erweitert. Mit insgesamt 6 Modellen sollen die unterschiedlichen Bedürfnisse verschiedener Kundengruppen gleichzeitig erfüllt werden. Im B2B-Segment genießt das Unternehmen bereits einen guten Ruf mit seiner Produktqualität, unter anderem durch die Lieferung von Modulhäusern an das Schulungszentrum von SM Entertainment. Weltweit wird der Markt für Modulhäuser immer größer. Inzwischen kann die Dauer der Bauarbeiten um 70-80% verkürzt und eine gleichbleibend gute Qualität sichergestellt werden. Um gegen das Problem der Alterung der Arbeitskräfte im Baugewerbe und den Lohnanstieg vorzugehen, verstärken auch koreanische Bauunternehmen ihr Engagement, um sich frühzeitig Anteile auf dem Markt für Modulhäuser zu sichern. Da es unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten gibt, wie beispielsweise Zweithäuser, Büros und Wohnheime, gelten Modulhäuser als Wohnform der Zukunft. Der Marktforschungsagentur Fortune Business Insight zufolge beträgt das Volumen des weltweiten Marktes für die Modulbauweise 100,7 Milliarden Dollar. Im Jahr 2034 werden es schätzungsweise 175,8 Milliarden Dollar sein. Da sich Lärm, Umweltbelastung und Staubemission deutlich reduzieren lassen, gilt die Modulbauweise als umweltfreundliches Bauverfahren, das den ESG-Kriterien entspricht. Nicht nur der Bausektor, sondern auch Hersteller von elektronischen Haushaltsgeräten richten ihre Aufmerksamkeit auf diese Bauweise. Der Grund ist, dass sie statt des Verkaufs von einzelnen Haushaltsgeräten gleich eine Vollausstattung verkaufen können. Dadurch erhält das Unternehmen die Möglichkeit, sein Plattformgeschäft auszubauen und Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechniksysteme sowie Smart Home Dienstleistungen als integrierte Lösung anzubieten. Dies ist auch der Grund, weshalb Samsung und LG im Markt für Modulhäuser so engagiert sind. Zudem hat sich auf dem Markt für elektronische Haushaltsgeräte ein einschneidender Wandel vollzogen. Die Nachfrage nach Haushaltsgeräten im In- und Ausland ist deutlich zurückgegangen und chinesische Hersteller mit ihrer hohen Preiswettbewerbsfähigkeit wollen ihre Marktoffensive verstärken. Mit dem schnell wachsenden heimischen Markt für Modulhäuser als Sprungbrett wollen Samsung und LG offensichtlich den Umsatz für Haushaltsgeräte ankurbeln. Ein Vertreter aus der Branche für Haushaltsgeräte sagte, Modulhäuser sind vorteilhaft, da KI-Haushaltsgeräte und das Internet Dinge gebündelt verkauft werden können. Die Modulbauweise ist den Verbrauchern noch eher fremd und noch ist die Einstellung verbreitet, dass Modulhäuser teurer sind als herkömmliche Wohnhäuser. Die Barriere für den Markteintritt müsse daher gesenkt werden. Als Herausforderung gilt auch, dass der heimische Markt bislang nicht groß genug ist, um Großaufträge zu ermöglichen, wodurch die anfänglichen Investitionskosten vergleichsweise hoch sind. Ein Branchenvertreter erklärt, angesichts den verschärften Sicherheitsvorschriften rücken Modulhäuser, mit denen sich das Unfallrisiko auf Baustellen deutlich verringern lässt, zunehmend in den Fokus. Wenn sie mit den KI-gestützten Haushaltsgeräten von Samsung und LG kombiniert werden, dürfte sich das Marktwachstum zusätzlich beschleunigen. Hören Sie nun Korea hautnah, heute über die Sitzung des UNESCO-Welterbe-Komitees in Busan. Am Sonntag wurde in Busan eine besondere Veranstaltung eröffnet. In der südkoreanischen Hafenstadt findet bis zum 29. Juli die 48. Sitzung des UNESCO-Welterbe-Komitees statt. Das Welterbe-Komitee ist eine jährlich von der UNESCO einberufene zwischenstaatliche Konferenz zum Schutz und zur Erhaltung des gemeinsamen Kultur- und Naturerbes der Menschheit. Die 48. Sitzung des UNESCO-Welterbe-Komitees stößt auf großes internationales Interesse, da sie die bislang größte internationale Veranstaltung ist, die Südkorea seit seinem Beitritt zur UNESCO-Welterbe-Konvention vor 38 Jahren ausrichtet.
UNESCO는 1972년 세계유산협약을 통해 문화유산과 자연유산을 인류 공동의 자산으로 선언하고
Die Welterbekonvention begann 1972 mit einem Abkommen zum Schutz der Weltkultur und des Naturerbes. Südkorea trat diesem Abkommen im Jahr 1988 bei. Derzeit ist Südkorea zum vierten Mal als Mitglied tätig. Lee Gil-bae, Generaldirektor für Kulturerbepolitik der Nationalen Kulturerbebehörde sowie Leiter des Organisationskomitees der Sitzung des Welterbekomitees, erzählt uns Näheres.
최근 K-Pop이라든가 한국 음식 등 한류가 글로벌 열풍을 일으키고 있는 시점.
Gerade jetzt, da die koreanische Welle Hallyu weltweit einen beispiellosen Boom erlebt, bietet sich eine einmalige Gelegenheit, Menschen aus aller Welt die kulturelle Stärke Koreas zu präsentieren. Während der Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees werden Delegationen aus den 196 Vertragsstaaten sowie insgesamt rund 3000 in- und ausländische Teilnehmer in der Gastgeberstadt Busan erwartet. Bisher hat Korea vor allem die internationalen kulturpolitischen Entwicklungen mitvollzogen. Nun hoffen wir jedoch, als Akteur selbst Themen auf die Agenda setzen und die internationalen Debatten aktiv mitgestalten zu können. Anlässlich der Tagung finden verschiedene Kulturveranstaltungen statt. Mit großer Sorgfalt wurde insbesondere die Ausstellung, die Aufzeichnungen und Kultur Joseons für die Nachwelt bewahrt geplant. Darin wird die strahlende Dokumentenkultur des königlichen Hofes der Joseon-Zeit beleuchtet. Die Ausstellung wurde vom Nationalen Palastmuseum gemeinsam mit dem Museum Busan kuratiert. Erstmals werden die Originale der Annalen der Joseon-Dynastie aus den vier königlichen Archiven in den Bergen Changjok-san, Ode-san, Jeoksang-san und Taebaek-san gemeinsam in einer Ausstellung gezeigt. Die Königsfamilie hatte die wertvollen Aufzeichnungen auf die vier Archive verteilt, um sie vor Kriegen und Unruhen zu schützen. Diese Dokumente überstanden schwere Zeiten. Sie wurden während der japanischen Kolonialregierung außer Landes gebracht. Heute befinden sie sich auf verschiedene Institutionen verteilt, darunter das Gyujanggak-Institut für Koreanistik der Nationaluniversität Seoul, das Nationalarchiv Koreas und das Nationale Palastmuseum. Es spricht Seo Jong-in, Kurator des Nationalen Palastmuseums. Gezeigt werden die königlichen Kulturschätze aus der Sammlung des Nationalen Palastmuseums. Dass die Originale der Annalen der Joseon-Dynastie überhaupt öffentlich ausgestellt werden, ist äußerst selten. Umso bedeutender ist es, dass sie nun erstmals an einem Ort zusammengeführt werden. Früher galt Korea noch als Entwicklungsland, heute hat man das Gefühl und Selbstbewusstsein, zur Gemeinschaft der Industrieländer zu gehören. Ich hoffe, dass diese Veranstaltung eine hervorragende Gelegenheit bietet, unser kulturelles Erbe einem internationalen Publikum näher zu bringen. Es steht auch eine Sondervorführung auf dem Programm mit dem Titel Shinhwabi. Von der höfischen Pidi-Musik über den Puk-Zong-Löwentanz bis zur traditionellen Kunst des Goldblattverzierens. Die Ausstellung verbindet die Träger des immateriellen Kulturerbes mit zeitgenössischer Kunst und eindrucksvoller Medienkunst. Auf diese Weise wird die Tradition als lebendige Kunst der Gegenwart neu interpretiert. Hören wir Nami Nu, die diese Aufführung inszeniert hat. Mit dieser Aufführung, die im Vorfeld der UNESCO-Generalkonferenz stattfindet, möchten wir verschiedene Künstlerinnen und Künstler vorstellen, die sich von der traditionellen koreanischen Kultur inspirieren lassen und sie auf zeitgenössische Weise neu interpretieren. Im altchinesischen Weisheitsbuch I Ching gibt es das Hexagramm Xinhuabi. Es steht sinnbildlich dafür, das Alte in neuen Glanz erstrahlen zu lassen und die Welt mit Schönheit zu erfüllen. Genau dieser Gedanke bildet auch den Leitgedanken unserer Aufführung. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die Gegenwart aus der Tradition heraus noch schöner und strahlender werden kann und wie harmonisch sich Tradition und Moderne miteinander verbinden. Bei der Sonderaufführung ist auch die Meisterin des Gesangs Horosori Kim Gwang-suk mit dabei. Hören wir zum Schluss die Meistersängerin Kim Gwang-suk. Horosori ist eine traditionelle Gesangskunst, die ursprünglich in den Regionen Hwanghae-do und Pyeonghan-do überliefert wurde. In Nordkorea ist diese Tradition inzwischen verloren gegangen. Umso erfreulicher ist es, dass sie in Südkorea bis heute bewahrt und weitergegeben wird. In den Liedern spiegeln sich der Charakter und die Lebensweise der Menschen dieser Region wider. Diese Bühne bietet die besondere Gelegenheit, der Welt zu zeigen, dass Horosori, ein gemeinsames Kulturerbe des koreanischen Volkes, lebendig geblieben ist. Deshalb blicke ich den Auftritt mit großer Vorfreude entgegen. Heiraten ohne festen Job gehört der Vergangenheit an. Die Zahl der Frauen, die ohne berufstätig zu sein, als Studentin oder Hausfrau eine Ehe eingehen, ist deutlich gesunken. Von den Frauen, die im vergangenen Jahr heirateten, decken diese einen Anteil von 13,8%. Dies sind sogar weniger als diejenigen, die einen professionellen Beruf ausüben. Laut dem Statistikportal der Nationalen Datenbehörde wurden im vergangenen Jahr 33.143 Frauen gezählt, die zum Zeitpunkt ihrer Eheschließung keinen Beruf hatten, stattdessen sich um den Haushalt kümmerten oder studierten. Verglichen mit dem Jahr 2008, als die entsprechende Statistik dem heutigen Standard angepasst wurde, ist dies ein Rückgang von 121.938, also ein Rückgang um ein Fünftel. Die Zahl der Eheschließungen von Frauen, die nicht berufstätig sind, studieren oder im Haushalt tätig sind, geht beständig zurück. 2016 fiel die Zahl der Fälle erstmals unter 100.000, 2018 waren es nahezu 50.000. Nachdem die Zahl 2021 in den 30.000er Bereich gesunken war, ist sie bis heute auf diesem Niveau geblieben. Unter den Frauen, die im vergangenen Jahr geheiratet haben, stellten Büroangestellte mit 31,4% die größte Berufsgruppe. Es folgten Fachkräfte und Angehörige verwandter Berufe mit 18,8% sowie Beschäftigte im Dienstleistungs- und Verkaufssektor mit 15,7%. Von allen Frauen, die heirateten, waren 12.139 mehr Frauen eine Bürokraft oder Angehörige einer verwandten Berufsgruppe als Frauen, die keinen Beruf haben, studieren oder den Haushalt verrichten. Im Jahr 2008 war zwar die Zahl der Eheschließungen von Frauen, die studieren oder den Haushalt führen, um nahezu das Dreifache höher als von Bürokräften und den verwandten Berufen Beschäftigten, seitdem hat sich jedoch der Abstand schnell verringert. 2018 tauschten die beiden Gruppen erstmals die Plätze. In diesem Jahr lag die Zahl der Eheschließungen von Frauen in Fach- und verwandten Berufen mit 61.544 erstmals über denjenigen von Frauen ohne Beruf, Hausfrauen oder Studentinnen mit 59.778. Seitdem führt diese Berufsgruppe die Statistik jedes Jahr an. Im selben Zeitraum ist auch das Heiratsalter sowie die Beschäftigungsquote von Frauen gestiegen. Im vergangenen Jahr waren Frauen zum Zeitpunkt der ersten Eheschließung im Durchschnitt 31,6 Jahre alt. Sie waren damit 3,3 Jahre älter als die Frauen bei der ersten Heirat im Jahr 2008. Die Beschäftigungsquote von Frauen im Heiratsalter, also zwischen 30 und 34 Jahren, ist ebenfalls deutlich gestiegen. Nach Regionen gesehen ist der Anteil der Frauen, die ohne Beruf als Studentin oder Hausfrau heiraten, mit 19,4% in der Provinz Nord-Gyeongsang am höchsten. Es folgte die Provinz Süd-Cholla mit 17,8%, Nord-Cholla mit 17,4% und Ulsan mit 17,3%. Sejong und Seoul unterschreiten mit jeweils 6,9% und 7,8% als einzige Regionen von den landesweit 17 Städten Provinzen 10%. Das durchschnittliche Alter der Frauen bei ihrer ersten Heirat ist in Seoul mit 32,4 und in Sejong mit 30 Jahren landesweit am höchsten.
Und nun unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich. Die Gruppe BTS hat ihre Auftritte in Europa erfolgreich über die Bühne gebracht. BTS absolvierten in 5 europäischen Städten 10 Auftritte. Los ging es in Madrid, es folgten Konzerte in Brüssel, London, München und zum Abschluss in Paris. Alle Konzerte waren umgehend ausverkauft, insgesamt waren es 717.000 Zuschauer, was die weltweite Popularität der Gruppe noch einmal eindrucksvoll unterstreicht. Bei jedem Konzert sangen sie auch das Volkslied Arirang und koreanischer Gesang Halte von den Rängen. Südkoreanische Nationalflaggen und Leuchtstäbe im Publikum sorgten für eine spektakuläre Atmosphäre. Einige Fans waren auch in der traditionellen koreanischen Tracht Hanbok gekleidet. Die französischen Medien lobten die Auftritte in höchsten Tönen. Le Parisien beschrieb das Konzert als Show voller explosiver Energie und mit verschiedenen Attraktionen. Le Monde hob hervor, dass BTS den K-Pop an die Spitze der globalen Musikindustrie geführt habe. Das Teamwork und die Identität der Gruppe seien nach der Pause noch stärker geworden. Die Bild-Zeitung beschrieb BTS als eine der erfolgreichsten Popgruppen der Gegenwart. Sie seien ein Paradebeispiel, das sich über rein westliche Kulturtrends hinwegsetze. Die Girlgroup New Jeans hat ein Comeback zu viert angedeutet. Zum 4. Jahrestag ihres Debüts veröffentlichten sie am Mittwoch um Mitternacht ein Video mit dem Titel 2026 Summer of New Jeans auf ihrem YouTube-Kanal. Auf der offiziellen Homepage und auf Instagram wurden außerdem neue Fotos veröffentlicht. Seit einem Jahr und 4 Monaten hat es keinerlei Content von der Gruppe gegeben. Grund war ein langer Streit mit der Agentur Adore wegen der Entlassung deren früherer Geschäftsführerin Min Hee Jin und ihren Verträgen. Die Mitglieder hatten im November 2024 erklärt, ihre Verträge beenden zu wollen und unabhängige Aktivitäten gestartet. Ein Gericht hatte dies später untersagt. Haedin, Hee-in und Hani kehrten daraufhin zu Adore zurück. Der Vertrag mit Danielle wurde gekündigt. Zu Minji hieß es bis zuletzt, dass sie über den Fall wohlwollend beraten werde. Die jüngsten Aktivitäten legen nahe, dass auch Minji wieder dabei sein wird. Eine offizielle Bestätigung bleibt aber noch aus. New Jeans debütierten am 22. Juli 2022 und entwickelten sich rasch zu einer der beliebtesten Girlgroups ihrer Generation. Der Film Hope hat in Rekordzeit 1 Million Zuschauer in die Kinos gelockt. Der Science-Fiction-Streifen von Regisseur Na Hong-jin zählte nach nur 3 Tagen schon 1 Million Zuschauer. Am 5. Tag, am 19. Juli, waren es schon über 2 Millionen. Damit ist der Film noch erfolgreicher als Colony und The King's Warden. Mit Produktionskosten in Höhe von 700 Milliarden Won oder rund 415 Millionen Euro ist es der teuerste Film in der koreanischen Filmgeschichte. Die Gewinnschwelle liegt bei 7 Millionen Zuschauern, eine Marke, die nach dem schnellen Kinostart sicherlich erreicht werden dürfte. Das waren unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich.
Das war Singkreuzung quer durch Korea. Kim Min-seok singt Geständnis im Rausch und mit diesem Lied sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. 늦었지만 잠시 나올래 너의 집 골목에 있는 놀이터에 앉아 있어 친구들 만나서 오랜만에 술을 좀 했는데 자꾸만 네 얼굴 떠올라 무작정 달려왔어 이만 모르겠니 요즘 난 잊힌 사람처럼 너만 생각해 대체 없이 네가 점점 좋아져 아냐 안 취했어 진짜야 널 정말 사랑해 눈물이 날 만큼 원하고 있어 정말로 몰랐니 가끔 전화해 장난치듯 주말엔 뭐 할 거냐며 너의 관심 끌던 나를 그리고 한 번씩 누나 주려 샀는데 너 그냥 준다고 생색낸 선물도 너 때문에 산 거야 이만 모르겠니 요즘 난 미친 사람처럼 너만 생각해 대체 없이 네가 점점 좋아져 아냐 안 취했어 진짜야 널 정말 사랑해 진심이야 믿어줘 갑자기
Alltagskoreanisch Plus Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lotje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen, aus dem Jahr 2016 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 말하지 마. 말하지 마 heißt auf Deutsch so viel wie sag es nicht weiter oder sag jetzt nichts. Als seine Frau Kim Hae-won sich plötzlich anders als sonst verhält, macht sich Seo-do-woo Sorgen. Hae-won versucht, ihn zu beruhigen. An einer Stelle sagt Hae-won hier, 말하지 마, sag es nicht weiter.
말하지 마,
말하지 마,
말하지 마.
Mit 말하지 마 kann man zum einen jemanden darum bitten, etwas nicht weiter zu sagen. 다른 사람한테 말하지 마, 알았어. Sag es niemandem weiter, in Ordnung. Hier noch ein Beispiel. 비밀이야, 말하지 마, 어, 나만 알고 있을게. Das ist ein Geheimnis, sag es nicht weiter. In Ordnung, ich behalte es für mich. Hören Sie das einmal als Beispielkonversation.
비밀이야, 말하지 마.
어, 나만 알고 있을게.
비밀이야, 말하지 마.
어, 나만 알고 있을게. 비밀이야, 말하지 마.
어, 나만 알고 있을게.
비밀이야, 말하지 마.
어, 나만 알고 있을게.
Zum anderen kann man damit jemandem signalisieren, dass man über etwas nicht mehr sprechen will. 이제 그만해, 말하지 마. 알았어. Hör auf, sag nichts mehr. In Ordnung. Hier noch ein Beispiel. 그 이야기라면 말하지 마. 그래. Wenn es darum geht, sag nichts. In Ordnung. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
그 이야기라면 말하지 마.
그래.
그 이야기라면 말하지 마.
그래. 그 이야기라면 말하지 마.
그래.
그 이야기라면 말하지 마.
그래.
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 말하지 마 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Wir begrüßen Sie zu Schritte zur Wiedervereinigung von KBS World Radio. Diese wöchentliche Sendung berichtet über Land und Leute auf der koreanischen Halbinsel mit dem Schwerpunkt Nordkorea. Am Mikrofon Lee Soo-yeon. In den Sommerferien zieht es viele Kinder in Zeltlager. Sie toben in Wäldern und Tälern, erleben die Natur hautnah, Familien schlagen gemeinsam Zelte auf und kochen zusammen. Für Kinder ist das eine wertvolle Zeit für Körper und Geist. Wie sieht das eigentlich bei Kindern in Nordkorea aus? Wo und wie verbringen nordkoreanische Schülerinnen und Schüler ihre Ferien? Das haben wir heute mit Ham Sung-soo besprochen, dem Leiter des Bildungszentrums der Myeongji-Universität. Zur Hauptreisezeit und in den Sommerferien überschlagen sich in Südkorea Fernsehsendungen und soziale Medien mit Beiträgen über Reiseziele für den Sommer. Auch die nordkoreanischen Staatsmedien greifen das Thema auf und berichten mit sichtlicher Begeisterung über die Feriencamps der Kinder. Kinder, die die sogenannten Kinderunion-Feriencamps besuchen, kochen selbst und nehmen an vielfältigen Aktivitäten drinnen wie draußen teil. Auf den ersten Blick ähneln diese Lager Sommercamps, wie man sie überall auf der Welt findet. Der Zugang zu den nordkoreanischen Lagern steht jedoch bei weitem nicht allen offen.
이 야영은 사실 소년단원의 하이라이트입니다. 전국에서 우수한
Dieses Feriencamp ist der Höhepunkt im Leben eines Mitglieds der koreanischen Kinderunion. Landesweit werden dafür herausragende Mitglieder ausgewählt, die zwischen 3 und 12 Tagen im Lager verbringen. Dort absolvieren sie verschiedene Trainingsaktivitäten und werden ideologisch geschult. Die Aufnahme ins Lager ist äußerst selektiv. Zunächst müssen die Kinder Mitglied der Koreanischen Kinderunion sein. Tatsächlich aber werden nur jene ausgewählt, die im Schulalltag außergewöhnliche Loyalität zum System und eine gefestigte ideologische Haltung zeigen. Die Teilnahme am Lager gilt deshalb sowohl für die Schule als auch für die Familie als große Ehre. Die Empfehlungsschreiben gehen deshalb nicht an alle, sondern vor allem an Kinder aus regimetreuen Schlüsselkreisen in Pjöngjang oder in den Provinzen. Mit anderen Worten, es sind vor allem die Kinder gesellschaftlich höher gestellter Eltern, die ins Lager kommen.
Die 1946 gegründete Koreanische Kinderunion zählt schätzungsweise rund 3 Millionen Mitglieder. Für Kinder zwischen 7 und etwa 13 Jahren ist die Mitgliedschaft in dieser politischen Organisation faktisch verpflichtend. Die Mitglieder durchlaufen eine ideologische Schulung in Lerngruppen und Vortragsveranstaltungen, werden zu Gedenkfeiern herangezogen und wirken in den Ferien in Fabriken, auf dem Land oder auf Baustellen mit, etwa in Propagandatruppen oder Gesangsgruppen. Hinzu kommen Aktionen wie Baumpflanzungen, das Sammeln von Altmetall oder die Aufzucht von Kaninchen, deren Erträge der Partei übergeben werden. Von Kindesbeinen an übernehmen die Mitglieder verschiedene Aufgaben, um zu treuen Arbeitern der Partei zu werden. Elite-Mitglieder mit besonders vorteilhafter Herkunft werden jedes Jahr zwischen April und Oktober eigens für das Feriencamp ausgewählt, um dort das Gemeinschaftsleben zu erproben. Doch was genau erleben diese sorgfältig ausgesuchten Kinder im Lager?
우리나라 이제 보이스카우트나 걸스카우트를 생각하시면 되는데요.
Man kann es sich in etwa wie das Lagerleben der südkoreanischen Pfadfinderinnen und Pfadfinder vorstellen. Zu Beginn des Camps ertönt ein Signalhorn, daraufhin legen die Kinder ihre roten Halstücher an und marschieren los. Anschließend folgen Aktivitäten, die sich nach der jeweiligen Lage des Lagers richten. In Berglagern wird etwa gewandert, an Flüssen oder am Meer gelegene Lager veranstalten Bootsrennen. Gemeinsam wird gekocht und gegessen, dazu kommen Schwimmen, Schlittschuhlaufen, Zoobesuche und Sportwettkämpfe, insgesamt ein sehr unterhaltsames Gemeinschaftsleben. In jüngerer Zeit erfreuen sich zudem Unterhaltungsgeräte mit virtueller Realität wachsender Beliebtheit bei Kindern.
가상현실을 도입한 오락기기가 이 아이들에게 인기가 많다라는 얘기가 들려옵니다.
In Nordkorea, wo die Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt ist, sind Ausflüge alles andere als selbstverständlich. Für die Kinder, die ins Lager aufgenommen werden, fühlt sich der Aufenthalt deshalb an wie ein Urlaub mit Freizeit- und Sportangeboten, bei denen sie das Gemeinschaftsleben in vollen Zügen auskosten können. Im Kern geht es beim Feriencamp jedoch nicht um Freundschaft, körperliches Training oder Erholung.
선인단원들이 야영 생활을 통하여 김정일 애국주의를 소중히 간직하고
Wie es in dieser Sendung des staatlichen Senders Korean Central Television, kurz KCTV heißt, steht im Zentrum der Erziehung, den Kindern im Lager Loyalität gegenüber dem obersten Führer und dem System einzuprägen. Auf den ersten Blick erinnern die Camps an Schülerfreizeiten oder Sommerlager, tatsächlich dienen sie vor allem der ideologischen Schulung. Die nordkoreanischen Behörden betreiben solche Lager im ganzen Land.
가장 잘 알려진 야영소는 평양에 있는 만경대.
Das bekannteste Lager ist das Mangyongdae Kinderlager in Pjöngjang. Es wurde 1957 errichtet und 2016 vollständig renoviert mit Platz für rund 800 Kinder. Auch das Bergsteiger-Kinderlager am Yohyang-Gebirge, das 1974 in der für ihre landschaftliche Schönheit bekannten Bergregion entstand, genießt einen ähnlich guten Ruf. Es bietet Bildungsräume für rund 500 Kinder gleichzeitig, dazu ein großes Schwimmbecken von etwa 1200 Quadratmetern sowie einen rund 10.000 Quadratmeter großen Sportplatz.
An landschaftlich reizvollen Orten im ganzen Land finden sich solche Lager, wo Mangyong der Areal in Pyongyang über das Myohyang-Gebirge, einer der sechs berühmten Berge Nordkoreas, bis hin zum Changja-Berg in der Stadt Gange in der Provinz Chagang. Nordkorea hat in den vergangenen Jahren zahlreiche dieser Lager landesweit erneuert und modernisiert. Im vergangenen Jahr wurden die Renovierungsarbeiten am Kinderlager in Nampo abgeschlossen. Als Vorzeigeprojekt gilt dabei das internationale Songdo-won Kinderlager.
Wichtig ist die Lage am Küstenort Wonsan, denn Nordkorea verfolgt das Ziel, die Region Wonsan zu einem international bedeutenden Reiseziel zu entwickeln. Und das Lager liegt unweit der Wonsan-Kalmar-Küstentourismuszone. Ursprünglich 1960 als zentrales Kinderlager gegründet, wurde die Anlage auf persönliche Anordnung von Machthaber Kim Jong-un ab November 2013 durch massiven Einsatz von Soldaten grundlegend umgebaut. Die Arbeiten waren binnen 6 Monaten abgeschlossen. Das Ergebnis ist eine Anlage von beeindruckender Größe mit einer Fläche von über 300.000 Quadratmetern, einem Theater mit 1.200 Sitzplätzen, einem Spielsaal, einem Musiksalon sowie Hallen und Freibad und Plätzen für Fußball, Volleyball und Tischtennis. Dem Namen als internationales Lager entsprechend lädt Nordkorea Jugendliche aus befreundeten Staaten zu internationalen Camps ein.
가까운 나라의 청소년들을 초청해서 이곳에서 국제 캠프를 하고 있습니다.
Das Songdo-won-Lager in Wonsan in der Provinz Gangwon wurde 1960 eröffnet, um Jugendlichen aus verbündeten Staaten die vermeintliche Überlegenheit des nordkoreanischen Systems vorzuführen und verfügt nach den Umbauarbeiten inzwischen sogar über ein 4D-Kino, das Bewegungskino, mit dreidimensionalen Projektionen und beweglichen Sitzen. Als größtes Feriencamp Nordkoreas nahm es im vergangenen Jahr sogar Kinder aus Russland auf. Staatschef Kim Jong-un besuchte die Anlage mehrfach persönlich und ordnete ihre Modernisierung an. Nordkorea stellt das Songdo-won-Lager besonders heraus, weil es neben dem Ma-Shing-Myung-Skigebiet und der Wonsan-Kalmar-Küstentourismuszone als eines der zentralen Symbole für die Errungenschaften des Kim Jong-un-Systems gilt und zugleich die Fürsorge des Führers für die junge Generation betonen soll. Kim Jong-un, der Kindererziehung und Wohlfahrt immer wieder in den Vordergrund stellt, hat versprochen, neben Songdo-won auch weitere Lager mit besseren Einrichtungen auszustatten. Doch warum betreibt Nordkorea einen derartigen Aufwand?
Kim Jong-un legt großen Wert auf die Bedeutung der Feriencamps und der Kinderunion. Zum 66. Gründungsjubiläum der Kinderunion im Juni 2012 wurden 20.000 Kinder nach Pyongyang eingeladen. Sie besichtigten die Stadt, aßen in bekannten Restaurants wie dem Ongyuguan und dem Chongyuguan und das renommierte sonst bei großen Staatsfeiern auftretende Unhasu-Orchester spielte eigens für sie. Am Tag der Feier trug Kim Jong-un selbst ein rotes Halstuch und hielt eine öffentliche Rede. Ausdruck seines tiefen persönlichen Interesses an der Kinderunion und ihren Lagern. Für ihn sind diese Kinder die künftigen Arbeiter Nordkoreas, weshalb er die Bedeutung der ideologischen Erziehung von klein auf betont, um loyale und ergebene Arbeiter heranzuziehen.
충성된 일꾼으로 양성하겠다라는 어떤 그런 의도가 있다라고 볼 수 있습니다.
Seit Beginn seiner Herrschaft widmet Kim Jong-un der Kinderunion besondere Aufmerksamkeit. Er betrachtet ihre Aktivitäten, die schon Kindern Loyalität und Gemeinschaftsgeist eintrichtern, als wichtige Stütze für den Erhalt des Systems. Zum 70. Gründungsjubiläum 2016 zog sich die Feier über 5 Tage hin und 2023 traf er als ersten offiziellen Termin des neuen Jahres Teilnehmende des 9. Kongresses der Koreanischen Kinderunion und ließ sich mit ihnen fotografieren.
온 나라 대가정의 자유로운 어버이신 경애하는 김정은 원수님께서
Tatsächlich gilt die Koreanische Kinderunion als politische Organisation für Kinder als wichtige Stütze des Erbfolgesystems der Familie Kim. Da die jüngere Generation über informelle Märkte, sogenannte Zhangmadang, zunehmend Zugang zu Informationen von außen erhält und damit ein potenzielles Risiko für die Stabilität des Systems darstellt, sollen schon die jüngsten Mitglieder der Kinderunion ideologisch kontrolliert und zur Loyalität erzogen werden. Ausgerechnet die Feriencamps, die als Instrument nordkoreanischer Kollektiverziehung dienen, unterliegen inzwischen internationalen Sanktionen.
지난 5월에 영국 정부가 그 안에 동도원 국제 소년단 야영소를 제재를
Im Mai hat die britische Regierung Sanktionen gegen das internationale Songdo-won Kinderlager verhängt. Dies steht im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Russland wird vorgeworfen, Kinder aus besetzten Gebieten der Ukraine zwangsweise umzusiedeln und einer politischen Umerziehung zu unterziehen. Als einer der Orte für diese Umerziehung gilt das Songdo-won-Lager Nordkorea. Bisherige Sanktionen gegen Nordkorea konzentrierten sich vor allem auf Atomwaffenraketen, illegale Finanzgeschäfte, Waffenhandel und Cyberkriminalität. Bemerkenswert ist deshalb, dass sich diese Sanktionen erstmals gegen eine bestimmte Bildungseinrichtung und ein Bildungsprogramm richten. Damit beschränkt Nordkorea seine System- und Bildungspropaganda nicht länger auf das eigene Land, sondern versucht, international Einfluss zu nehmen.
세계적으로 제재를 했다는 측면에서 굉장히 주목할 만한 일이라 저는 그렇게 생각합니다.
Die britischen Sanktionen stützen sich auf die Einschätzung, dass Songdo-won-Lager habe sich aktiv an Russlands Programm zur Zwangsdeportation und Umerziehung ukrainischer Kinder beteiligt und dieses unterstützt. Bereits im Dezember des vergangenen Jahres hatte eine Anhörung im US-Senat für internationales Aufsehen gesorgt, als Zeugenaussagen nahelegten, von russischen Truppen aus besetzten Gebieten verschleppte ukrainische Kinder seien zwangsweise ins Songdo-won-Lager gebracht worden. Trotz der scharfen internationalen Kritik treibt Nordkorea den Betrieb seiner Kinderlager weiter voran.
Oh, 하죠. 여기는 이걸 안 할 이유가 없고 학생들이 원업인 거예요.
Es gibt für das Regime keinen Grund, den Betrieb dieser Lager einzustellen. Für die Kinder selbst sind sie ein erstrebenswertes Ziel, das sie unbedingt erreichen wollen. Wer dort aufgenommen wird, gilt in der nordkoreanischen Gesellschaft als Teil der Elite und hat bessere Aussichten auf gesellschaftlichen Erfolg. Da sowohl die Behörden als auch die Bevölkerung dies wollen, wird diese Praxis fortbestehen. So groß der Wunsch nordkoreanischer Schülerinnen und Schüler auch ist, an diesen Lagern teilzunehmen, man muss dennoch kritisch hinterfragen, ob es sich dabei tatsächlich um eine gesunde Form der Erziehung handelt. Nach außen wird von Bildung gesprochen, tatsächlich dienen die Lager jedoch dem Erhalt des Systems und der ideologischen Schulung, die den Kindern eine verzerrte Sichtweise auf die Erbfolge über drei Generationen vermittelt.
Das war's für heute mit Schritte zur Wiedervereinigung. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Lee Soo-yeon. Auf Wiederhören.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an German@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.